Soll ich einfach anfangen oder willst du noch?
Ich würde eigentlich nichts mehr sagen.
Okay, dann fange ich einfach an.
Dann sage ich einfach nur, dass jetzt Christian Heller aka Plomlompom über Identitätskriege redet. 45 Minuten, Fragen bitte melden.
Genau.
Habe ich hier das Mikro.
Danke sehr. Ja, mein Vortrag heißt Identitätskriege vom Ende menschlicher Gesellschaftsform. Und die These, die sich hinter diesem Titel verbirgt, die möchte ich jetzt erstmal kurz in drei Sätzen ganz abstrakt zusammenfassen. Erstens, unsere Begriffe von Gesellschaft und Politik, die hängen sehr davon ab, wie wir die Welt um uns herum und die Körper und die Lebewesen, die in ihr wuseln, in Identitäten aufteilen, also wie wir Identitäten diesen Körpern zuordnen und wie wir diese Identitäten miteinander in Beziehung setzen und miteinander verrechnen. Zweiter Satz, das Internet, das bringt dieses Zuordnen und Verrechnen von Identitäten untereinander ziemlich durcheinander. Und dritter Satz, auf diese Weise zersetzt das Internet unsere Begriffe von Gesellschaft und Politik. Diese abstrakt dargestellte These eben möchte ich in folgender drei Schritte umfassender Dramaturgie in meinem Vortrag durchschreiten. Erstens Identitätspolitik 3.0. Da möchte ich mit einem Blick zurück auf die letzten Jahrtausende Menschheitsgeschichte mal eben kurz darstellen, wie sich dieses Gefüge, das ich eben behauptet habe, von Identitätsbegriffen und Gesellschaft und Politik, wie sich das verhalten und entwickelt hat und welche Kämpfe darum ausgefochten wurden. Dann Identitätspolitik 2.0 werde ich versuchen, das Internet einzuführen als jetzigen Maßstab und mir anschauen, wie sich dieses Gefüge unter diesen Bedingungen zu verhalten scheint, was sich darin zu reproduzieren scheint oder was sich darin vielleicht anders verhält. Und dann Identitätspolitik Armageddon möchte ich die These vertiefen, dass das Internet tatsächlich eine so große Wirkung hat, dass es letztlich unsere Begriffe von Gesellschaft und Politik zerstören wird. Kurze Zwischenfrage, kann ich ein Mikro kriegen? Das ist so ein bisschen umständlich, mich hier ständig vorzubeugen. So, geht das? Ja, danke. So, also fangen wir mal ganz am Anfang an. Und wenn ich sage Anfang, dann am besten gleich richtig im Urschleim. Bevor so komplizierte Begriffe wie Identität oder Gesellschaft oder Politik auftreten, blicken wir ein paar Jahrmillionen zurück. Da haben wir ein komplexes, organisches Gewusel und Blubbern auf unserem Planeten. Leben entsteht, einzelne Körper verhalten sich zu anderen Körpern, es bilden sich Muster, es bilden sich etwas, was man vielleicht Kämpfe nennen könnte, es bilden sich auch Rudel und so weiter, also Sachen, die man vielleicht aus späterer Perspektive als sowas wie eine soziale Organisation bezeichnen könnte. Was es allerdings noch nicht gibt, ist irgendeine höhere ordnende Intelligenz, die das Ganze in Kategorien einteilt, die Dinge Namen gibt und dann aus diesen Namen Abstraktionen herleitet. Das heißt, etwas, was den folgenden Vorgang durchführt, zu sehen, es gibt da einen Körper A und es gibt einen Körper B und beide Körper ähneln sich in einer bestimmten Eigenschaft, X, und dass halt dieses sich ähneln oder sich dieses sich sogar gleichen, als Maßstab genommen wird, zu sagen, okay, A und B sind sich offenbar in dieser Eigenschaft gleich, das heißt identisch, also tragen A und B die Gleichheit oder Identität X. Und damit ist dann plötzlich ein Name entstanden, X, der sowohl A als auch B bezeichnet, zumindest aus der Perspektive, die auf diese Eigenschaft X achtet. Das heißt, eine Identität in diesem Zusammenhang ist einfach eine Anordnung von Eigenschaften, die man bestimmten Körpern zuordnet und Körper, die man dann auf diese Weise abstrahiert, miteinander in Beziehung zu setzen, versucht, sich anschaut, was diese Eigenschaft für alle Körper, die Träger dieser Eigenschaft sind, bedeuten mag. Erstes Wesen, was sich halt über dieses Blubbern der Natur, dieses Namenlose erhebt und sich umschaut und den Dingen Namen gibt, ist der Mensch, und der macht das dann auch gleich sofort mit sich selbst. Das heißt, er sagt, okay, ich stelle fest, irgendwie bin ich etwas, was unterschiedlich ist von dem Rest, und es gibt ganz viele andere, die sind in bestimmten Eigenschaften mir ähnlich, und ich bilde jetzt einfach mit denen zusammen eine Kategorie und setze mich in dieser Kategorie vom Rest der Welt ab. Das heißt, ich bezeichne beispielsweise alle Körper als menschlich, die ein Lebewesen sind oder die Teil eines Lebewesens sind und menschliche biologische Merkmale tragen. Das heißt beispielsweise, dieser Arm hier, der ist menschlich, dieser Körper hier ist, der ist menschlich, und alle Lebewesen, die in diesem Raum hier sitzen, die tragen auch die Identität Mensch, es sei denn, vielleicht ist hier auch irgendwo eine Katze oder ein Hund oder sonst was, das würde dann davon abgesondert werden. Das an sich ist jetzt so ein Merkmal der Menschlichkeit, das allerdings an sich noch nicht alles aussagt. Das heißt, wenn wir beispielsweise einen Begriff plötzlich noch hereinbringen wie den der Gesellschaft, dann ist das eine sehr viel eine Bezeichnung, die noch sehr viel mehr bezeichnet als einfach nur alles, was biologische Merkmale des Menschseins trägt, sondern das ist schon eine Struktur für Körper, die bestimmte Annahmen trifft. Das heißt beispielsweise, die menschliche Gesellschaft ist das Miteinander von Menschen oder genauer gesagt menschlichen Individuen. Das heißt, ein Homo sapiens plus ein Homo sapiens plus ein Homo sapiens. Und das Interessante ist also, wenn ich jetzt meinen Arm hier abschneiden würde und auf den Tisch lege, dann ist dieser Arm an sich kein Teil der menschlichen Gesellschaft. Er ist ein zuckendes Stück, was vielleicht in irgendeiner Weise menschlich ist. Allerdings das Wesentliche an einer solchen Gesellschaft ist dieses Miteinander von Individuen. Und Individuen bilden damit also die kleinstmögliche Einheit. Und nichts ist Gesellschaft, was tiefer steigt als dieses Individuum, als Atom des Gesellschaftsbegriffs. Das heißt, wir nehmen hier so eine Art Gruppenbildung vor. Wir bilden eine Gruppe von Trägern einer Identität, aber wir sagen, diese Träger der Identität, die müssen eine bestimmte Mindeststruktur bilden, wie beispielsweise, sie müssen eine kleinstmögliche Einheit haben. Und ich kann jetzt halt auch durchaus andere Identitätsgruppen bilden, die beispielsweise Untermengen sind der menschlichen Gesellschaft. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen, alle Wesen, die also alle Individuen, die Mensch sind, aber die beispielsweise auch noch eine bestimmte Hautfarbe haben, die bilden dann halt die Identität aller Angehörigen dieser oder jener Hautfarbenrasse. Der Begriff ist jetzt wahrscheinlich biologisch völlig falsch, aber um die Idee zu vermitteln. Oder ich könnte sagen, alle Leute, deren Muttersprache Chinesisch ist, also alle Wesen, die Identität Mensch tragen und gleichzeitig die Identität die Eigenschaft sprechen Chinesisch, den könnte ich jetzt die Identität der Chinesen oder der menschlichen Chinesen zuordnen. Und das Spannende ist, dass wir halt die Welt durchaus in solchen Gruppenidentitäten denken. Hier ein Beispiel, beispielsweise historisch haben wir uns sehr angewöhnt, die Welt einzuteilen in verschiedene Länder oder Nationen, die halt Vielheiten von menschlichen Individuen bilden, die allerdings jeweils zusammengekoppelt Gruppenidentitäten bilden, die untereinander beispielsweise in Verhältnissen wie Krieg oder Frieden stehen. Das heißt, diese Gruppenidentitäten untereinander, deren Verhältnis ist das, was wir traditionellerweise politisch nennen. Das heißt, die verhandeln ständig untereinander Sachen aus, wie in welcher Weise steht Gruppenidentität A zu Gruppenidentität in Machtfragen oder inwieweit kommen sie halt kommunikativ miteinander klar. Das Spannende ist an solchen Gruppenidentitäten, wenn sie sich verselbstständigen, wenn sie sich ihrer selbst bewusst werden, wenn Leute halt sagen, okay, wir sind offenbar alle Träger einer selben Identität und wir erinnern uns in den und den Eigenschaften und wir denken darüber hinaus, das einfach nur deskriptiv zu tun, sondern wir tun das normativ, das heißt, wir überlegen uns, okay, gibt es ein bestimmtes Ideal, dem alle Angehörigen unserer Identität zugehören sollen, dann beginnt man halt in bestimmten Verfahrensweisen zu denken. Also beispielsweise, man bildet Einschluss- und Ausschlusskriterien. Ich sage mir, okay, Leute, die jetzt beispielsweise jetzt im Raum sind, das ist die Identität der Leute, die jetzt mir gerade zuhören. Ich könnte jetzt allerdings, wenn ich dieses Kriterium in diesem Raum sitze, nehme, dann würde ich natürlich damit Leute ausgrenzen, die mir vielleicht auch zuhören, in dem Moment allerdings mir beispielsweise via Videoaufzeichnung zuschauen. Das heißt, das ist eines der Kriterien für eine der Sachen, die halt solche Gruppen, die so ein Selbstverständnis entwickeln, durchführen. Selbstverständnis an sich in dem Zusammenhang auch beispielsweise Narrationen, die man darum strickt, dass man eine bestimmte Identität hat, beispielsweise zu sagen, okay, wir sind jetzt alle Deutsche, das heißt, das bedeutet nicht nur, dass wir irgendwie im Pass Deutsch stehen haben, sondern wir sind Träger einer gemeinsamen Geschichte oder wir sind Träger eines gemeinsamen Auftrags. Und gerade so ein Denken beispielsweise, dass man irgendwie einen gemeinsamen Auftrag hätte als Träger einer bestimmten Identität, führt dann natürlich auch zu Verhaltensnormen. Das heißt, man bildet Regeln und sagt sich, das Ideal dieser Identität verlangt eine bestimmte Art, sich in bestimmten Situationen zu verhalten, hat sozusagen eine Verhaltensvorgabe in sich mitformuliert und man ist halt eigentlich nur Teil dieser Identität, wenn man sich so verhält oder umgekehrt normativ gesprochen, wenn man Teil dieser Identität ist, dann muss man sich so verhalten. Spannend ist dann natürlich, wenn ich jetzt diesen Begriff, diese Normativität halt einspüre, wer bestimmt denn das nun eigentlich? Wer setzt denn diese Normativität? Wenn wir im Konzept der Gruppenidentität denken, dann gibt es da beispielsweise die Möglichkeit, dass dieses Identitätsideal mit all den damit einhergehenden Bestimmungen, was denn das nun heißt, Teilträger dieser Identität zu sein, entweder von oben nach unten oder beispielsweise auch von unten nach oben definiert werden kann. Also ein Beispiel für von oben nach unten ist, nehmen wir einen autoritären Staat, der halt sich umschaut, wer ist in so meinem Staatsgebiet. Jetzt werde ich jetzt all diesen Menschen, ob sie wollen oder nicht, eine bestimmte Identität aufpropfen. Ich werde beispielsweise Ausweispapiere aufstellen, in denen ich den Leuten irgendeine bestimmte Charaktereigenschaft, irgendeine Religionszugehörigkeit, irgendeine andere Eigenschaft halt zuordne, und dann müssen sie halt damit leben. Und das heißt, so eine von oben nach unten Identitätszuordnung ist beispielsweise charakterisiert durch Vorgänge, wie ich erfasse Leute, die erstmal unter dieses Identitätsideal fallen sollen. Beispielsweise sage ich, alle Leute, die in meinem Territorium meines Staates leben. Ich erziehe sie, das heißt, ich versuche dieses Selbstverständnis, was diese Identität in sich trägt, den Leuten einzubläuen, sei es via Schulbildung, via der Idee einer Leitkultur, via Propaganda. Und außerdem, da ich ja auch Verhaltensnormen in so einem Identitätsideal enthalten habe, versuche ich diese Verhaltensnormen durchzusetzen. Das heißt beispielsweise, wenn jemand sich außerhalb dieser Verhaltensnormen verhält, dann werde ich den Maßregeln ihn bestrafen, damit er sich halt doch entsprechend der Vorgaben der Identität benimmt und nicht irgendwas ganz anderes tut. Allerdings, das klingt vielleicht ein bisschen autoritär, deshalb mögen viele Leute das Gegenmodell viel lieber, nämlich anstatt diesem Top-Down-Weise es zu sehen, halt lieber einen Bottom-Up-Ansatz zu wählen. Das, was wir uns hier angewohnt haben, unter Begriffen wie beispielsweise den Bürger oder die Demokratie zu fassen. Das heißt, das Konzept, dass eigentlich sich dieses Ideal einer Identität, das sich auf alle Angehörigen der Gruppen niederschreibt und sie steuert, dass das durchaus auch von den Angehörigen Verfahrensweise in Konsensfindung oder dergleichen. Das führt dann dazu, dass die Einzelnen in der Gruppe sich durchaus als Träger einer Art schöpferischen Teilhabe beispielsweise betrachten können, eine Art Shareholder, sich dann durchaus sagen, okay, ich habe da durchaus ein Wörtchen mitzureden, was ich bin. Ich werde zwar am Ende keineswegs einfach nur unterdrückt und erdulde jetzt irgendwie die Identität, sondern ich bin selbst mitverantwortlich für diese Identität. Eine solche Denkweise trägt meistens auch Verhaltensweisen hervor, wie beispielsweise man identifiziert sich sehr mit dieser Gruppenidentität, vielleicht sogar mehr als jemand, dem sie gegen seinen Willen oder ohne sein ausdrückliches Wünschen aufdiktiert wurde. Man sagt dann, dass ich bin Deutscher, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Dieses überhaupt Stolz und Schuld, das sind dann so Sachen, da könnte man sich natürlich unter normalen, individualistischeren Denkweisen vielleicht auch sagen, ist ja ein bisschen seltsam, wie kann man stolz sein auf, was weiß ich, was andere Angehörige einer bestimmten Nation gemacht haben, wenn ich da nicht selber Hand angelegt habe in dem Prozess. Allerdings, da man sich ja als Teil und Mitverantwortlicher dieser Identität zählt, der man dann diese Handlungen zurechnet, ist es dann auch durchaus logisch, dass man sich selbst als Träger der Kollektivschuld oder des Kollektivstolzes betrachtet. Was allerdings das Wesentliche ist an diesem, genauso wie der Top-Down-Ansatz, man sich in jedem Fall klar und deutlich dieser Gruppenidentität zugehörig fühlt und man sich eigentlich nur darum streitet, auf welche Weise die Identität in dieser Gruppe denn in ihren Details ausgehandelt wird. Man kann auch auf ganz andere Weise denken. Wir hatten ja vorhin das Gesellschaftsmodell, was ja nicht nur Gruppen umfasst, sondern vor allem halt runtergeht bis zur kleinsten Einheit, dem Individuum. Man könnte also auch sich überlegen, kann denn nicht vielleicht auch Individuen für sich eine Identität? Also wir könnten uns anschauen, gibt es eine Identitätsform Individuum? Gibt es natürlich, gerade in der westlichen Moderne ist ja auch Individualismus etwas, was wir eigentlich uns groß als Wert auf die Fahnen schreiben. Kulturgeschichtlich reicht das auch schon recht weit zurück. Also das können wir eigentlich beispielsweise mögliche Genealogien, die man da aufzählen könnte, wie beispielsweise das Christentum, das halt voraussetzt, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist und Träger einer unsterblichen Seele ist und auf diese Weise eine Art von Absolutheit und Unverrechenbarkeit erreicht. Also es wäre natürlich Gotteslästerung, dasjenige, was das Ebenbild Gottes ist, beispielsweise gegen Geld aufzurechnen. Und deshalb ist es natürlich auch Gotteslästerung, ein Menschenleben beispielsweise gegen Geld aufzurechnen. Und daher kommen in gewisser Weise auch Phrasen wie, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also dieses Absolutsetzen von einem bestimmten Bild eines menschlichen Individuums. Das führt dann auch dazu, dass die einzige Einpassungsform für Identitäten, die wir dann zulassen können unter solchen Bedingungen, sind tatsächlich Identitäten sind, die nur funktionieren, wenn man sie auch als Individuum bereits ausleben kann, ohne dass man sich erst aufgeben muss als Individuum und nur als Teil einer Gruppe diese Identität haben kann. Das heißt, kollektivistische Identitäten, die sagen, du bist nur etwas, wenn du Teil einer Masse bist, die passen dann natürlich nicht in ein solches Modell rein. Diese christliche Genealogie hat sich dann natürlich über den Humanismus weiterentwickelt und den Personalismus und so weiter und hat mehr und mehr uns eigentlich das Individuum in die Mitte unserer Kultur gestellt. Hin zu kulturellen Werten, die dann darin gipfeln, dass man beispielsweise jemanden als einen romantischen Helden betrachten, der einfach mit der Welt nicht klarkommt, allerdings halt auch sich selbst treu bleiben möchte und dann vielleicht dadurch an der Welt zerbricht, wenn die Welt in ihren Maßstäben nicht kompatibel ist mit dem, was er als Individualidentität sich setzt. Oder halt umgekehrt eigentlich so die Form des Punk, der sich vom Mainstream abgrenzt und dadurch irgendwie so sein eigenes Ding dreht, als ein positives Bild sehen. Und Leute auch durchaus beispielsweise dafür bewundern, wenn sie besonders smart sich gegen die Erwartungen der Gesellschaft stemmen oder halt aus dieser Differenz zu irgendeinem Mainstream ihr Feuer, mit dem sie lodern, halt herausbeziehen. Das Spannende ist nur, dass unsere Gesellschaft sich derart auf diese Individualidentität als Maßstab eingestellt hat, dass sie eigentlich erfordert. Das heißt, es ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr möglich, irgendwie in einer Gruppenidentität voll und ganz aufzugehen und dann auf diese Weise noch ein einigermaßen ruhiges Leben zu führen, weil unsere Gesellschaft eigentlich mehr vom Wettbewerb, von Rivalität und von Vielfältigkeit und Verschiedenheit zehrt und eben aus diesen Differenzen und den Reibungen, die aus diesen Differenzen rühren, ihr Feuer bezieht. Und das ist natürlich gleichzeitig unmöglich, macht irgendwie einen einzelnen Maßstab zu finden, der für sich als Gruppenidentität allen Mitgliedern der Gesellschaft gleichermaßen verordnet werden könnte. Das heißt, wenn ich beispielsweise Gruppenidentitäten nehme, wie ich bin Angehöriger einer bestimmten Glaubensgemeinschaft oder ich bin Angehöriger einer demokratischen Nation oder ich bin Fan irgendwie eines bestimmten Fußballvereins und ich setze auch nur eine dieser Gruppenidentitäten fundamentalistisch und habe gleichzeitig alle diese Gruppenidentitäten, dann werde ich irgendwann in eine Situation schlittern, wo ich mich halt entscheiden muss, weil eigentlich sich die Verhaltensvorgaben, die ich aus diesen verschiedenen Gruppenidentitäten beziehe, widersprechen. Das heißt, stattdessen muss ich mir eigentlich ein individuelles Potpourri zusammenbauen. In bestimmten Situationen mag diese Identität brauchbar sein als Vorlage für mein Verhalten oder als Vorlage für mein Weltverständnis. In anderen Situationen muss ich mir eine andere auswählen. Und diese Konfiguration, was für welche Situation angemessen ist und was vielleicht nicht, das muss sich jeder individuell gestalten, weil eigentlich die Situation von jedem in einer solchen heterogenen Gesellschaft verschieden ist. Und auf diese Weise wird man halt gefunden, sich selbst eine Biografie zusammenzustellen, sich selbst eine Identität zusammenzustückeln, sich selbst zu erfinden und das halt, indem man aus der Welt um sich herum Inspirationsquellen zieht, Beispielidentitäten, also indem man sich sozusagen selbst die Arbeit macht, die Identität aus der Umwelt um sich heraus herzuleiten, anstatt jetzt darauf zu hoffen, dass es irgendwie eine autoritäre Stimme gibt, die einem schon sagt, was man tun muss und dann wird man halt, wenn man dieser einen autoritären Stimme folgt und diese eine Identität annimmt, für alle Fragen des Lebens eine Antwort haben. Das heißt, stattdessen sind wir eigentlich gezwungen, Identität als etwas zu betrachten, was jeder von uns selbst sich erarbeiten muss, sich aus der Welt zusammenklauen muss, um es dann halt in eine eigene Identität, die er verwenden kann, um der Welt zu begegnen, umzuwandeln. Das heißt, Identität verwandelt sich mehr und mehr um eine Ressource, um die halt Kämpfe geführt werden, dass sie A gefördert wird, dass, wie sie B verteilt werde und so weiter. Beispielsweise politische Kämpfe, die sich um Identität abspielen, wäre beispielsweise, dass es eine größere Auswahl an Identitäten gibt. Beispielsweise hier sehen wir ein Bild von einer Schwulenparade. Das ist natürlich ein klassisches Beispiel für, wir haben traditionell in der Gesellschaft bestimmte geschlechtliche und sexuelle Identitäten, die reichen uns aber nicht. Wir haben Leute, die der Meinung sind, wenn sie eine größere Identitätsauswahl hätten, dann wäre das durchaus gut für sie. Und die wollen dann tatsächlich auch das Inventar der zur Auswahl stehenden Identitäten in der Gesellschaft erweitern, indem sie halt eine ganze Kultur darum bilden, diese Kultur auch öffentlich tragen und damit der Welt auch zeigen, schaut mal her, ihr müsst nicht nur heterosexuelles Männlein oder heterosexuelles Weiblein sein, sondern ihr könnt auch etwas ganz anderes sein. Dieser politische Kampf um Identität als Ressource, der dreht sich also einerseits um sowas wie, wir wählen Vorbilder aus, an denen wir uns orientieren können und wir sorgen dafür, dass es vielleicht eine größere Auswahl gibt als diejenige, die unsere Väter hatten oder diejenige, die eher gruppenidentitäre Gesellschaften nur ihren Teilnehmern offerieren. Gleichzeitig, dass das Individuum eine viel größere Menge auch an Identitäten miteinander verschalten muss, das heißt, man führt bei Vielfalt der Kampf darum, dass man eben nicht nur irgendwie einen Lebensentwurf hat und den halt von Kindheit an durcharbeitet, sondern dass man stattdessen eine Welterfahrung hat, die viele verschiedene Lebensentwürfe streift, dass man beispielsweise viele verschiedene Kulturen durchprobieren kann, durch die Welt reist, viele verschiedene Jobs beispielsweise machen kann, damit man dann schön flexibel ist auf dem Arbeitsmarkt und dann halt auch durchaus auf verschiedenen Situationen gewachsen ist. Und gleichzeitig, dass man natürlich eine Gesellschaft hat, die hinreichend tolerant ist, um diese Flexibilität, die sie ja eigentlich verlangt, auch zu ermöglichen, indem sie einen eben nicht dafür abstraft, dass man in vielen Situationen sich anders verhält, als vielleicht der Mainstream es tut. Das heißt, um nochmal so dieses kurze Durchstreifen des von mir behaupteten bisher zusammenzufassen, Identitätspolitik 1.0, das sind so die politischen Kämpfe erstens zwischen Identitätsträgern, also beispielsweise zwei verschiedenen Religionen oder zwei verschiedenen Nationen, Kampf um Identitätsbestimmung, vor allem innerhalb einer Identitätsgruppe sein. Beziehen wir uns da jetzt irgendwie auf die Dokumente der Gründerväter oder beziehen wir uns da irgendwie aufs Christentum oder beziehen wir uns da auf bestimmte Freiheitswerte, unabhängig jetzt davon, was auf irgendeinem toten Blatt Papier steht. Oder halt auch Kampf um Identitätsressourcen, das heißt, dass ich selber als vor allem als Individualidentität eine möglichst große Auswahl und Flexibilität habe, aus der ich mir diese Individualidentität zusammenstückeln kann. So, und jetzt, nach dieser etwas langen Einleitung, ein kurzer Blick darauf, was denn jetzt passieren könnte, wenn jetzt das Internet als, sagen wir mal, einflussreicher Faktor in diese Gleichung hineintritt. Als Beispiel dafür jetzt erstmal kurz zur Erholung ein paar Bilder von einigen Identitäten, die durch Identitätsmasken, die durchs Internet nochmal besonders florieren, wo Leute sich halt so etwas aufstülpen können, um jemand anders zu sein, als vielleicht ihre Gesellschaft es ihnen vorschreibt. Zwei Anfangsthesen, was das Internet bewirkt in diesem Zusammenhang. Die erste Identitätspotpourri sein kann, bedingt dadurch, dass erstens durch das Internet eine Explosion der Identitätsressourcen stattfindet. Das heißt, ich habe tatsächlich noch eine viel größere Auswahl an Vorbildern, an Weltinterpretationen, an Verhaltensgebrauchsanweisungen, die mir plötzlich zur Verfügung stehen und aus denen ich mir meine persönliche Kombi zusammenklicken kann und oder zusammensuchen kann, ist vielleicht der angemessenere Ausdruck. Und zweitens eine Lockerung bestehender identitärer Bindungen. Das heißt, ich muss mich viel weniger daran orientieren, was meine Nachbarn beispielsweise für eine respektable Identität für mich halten, wenn ich meine Identität eh durchaus, und damit komme ich gleich zum nächsten Punkt, durchaus selber auswählen, wer denn nun mir irgendwelche identitären Bindungen auferlegt. Das heißt, die Gegenthese zu dieser Individualidentität wäre, dass es eben eigentlich stattdessen eher Gruppenidentitäten stärkt. Das heißt, wir haben ja durchaus im Netz nicht den Fall, dass wir alle uns in Individuen isolieren, die sozialer Integration eigentlich vieles von unserem Leben durchführen. Das heißt also beispielsweise erstens, dass wir eben nicht nur 10 oder 20 Leute auf unsere Freundesliste packen, sondern halt 100 oder 2000 und dass zweitens, was wir tun, ständig meistens eingebunden ist in größere Gefüge von Leuten, die das auch tun oder die etwas damit Verrechenbares tun. Also beispielsweise, dass wir halt die Identitäten, die vielleicht früher randständig waren so und deshalb eine Individualidentität auch waren, weil sie keinerlei Anschluss, keinen sozialen Anschluss haben, weil, was weiß ich, weil da jemand irgendwie ein besonders abstruses Interesse hatte, mit dem er eigentlich nur mit sich allein gelassen war, dass derjenige natürlich dann plötzlich übers Internet sehr viele Gesinnungsgenossen plötzlich findet, dadurch, dass er eine größere Auswahl hat und auch eine Auswahl, die über viel mehr Kulturkreise als nur seine direkte Nachbarschaft reicht. Und mit denen dann plötzlich halt durchaus Gruppenidentitäten bildet, weil er halt sieht, okay, ich bin nicht nur der Einzige, der auf diesem obskuren Anime steht, sondern da gibt es noch 5000 andere Leute und plötzlich ist man dann Teil durchaus einer Gemeinschaft von Individuen und damit auch Teil einer Gruppenidentität, weil diese Individuen alle mindestens eine Eigenschaft teilen, die diese Person vorher nicht mit anderen Individuen teilen konnte. Das ist so ein bisschen eine Quadratur des Kreises. Wie kann es sein, dass einerseits die Individualidentität gestärkt wird und andererseits die Gruppenidentität? Und ich versuche, dieses Debakel aufzulösen, möchte ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal so an den Anfangsbegriff so ein bisschen zurückkehren, nämlich den der Gesellschaft. Gesellschaft 2.0 sehe dann, müsste sich ja den gleichen Voraussetzungen erstmal stellen wie die Gesellschaft 1.0, also die klassische prädigitale Gesellschaft. Das heißt, sie müsste schon mal mindestens eine Anordnung, ein Miteinander von Individuen sein, idealerweise von menschlichen Individuen, die miteinander in Kontakt stehen, miteinander zusammengebündelt sind in einem Miteinander. Und das haben wir natürlich im Internet durchaus in einem Maße auch, was sich durchaus mit klassischen Gesellschaften messen kann. Das heißt, ein paar Zahlen, man sieht halt, dass so etwas wie Facebook durchaus auch ein paar hundert Millionen vorzeigen kann und dadurch schon mal mindestens so groß, wenn nicht sogar um einiges größer als beispielsweise die Gesellschaft ist, die Bürgerschaft in den Identität Bürgerschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika ausmacht. Das heißt, wir können also durchaus erwarten, dass identitätspolitische Kämpfe beispielsweise, wie sie in prädigitalen Gesellschaften stattfinden, auch unter solchen Bedingungen vielleicht stattfinden, wenn diese Konfiguration, dieser Gesellschaftsbegriff sich durchaus auch gespiegelt sieht. Und ich würde sagen, wir sehen durchaus auch vergleichbare identitätspolitische Kämpfe in solchen Gesellschaften. Also wenn wir beispielsweise schon mal bei Facebook sind, wir haben beispielsweise durchaus dieses, dass es Identitätsgruppen gibt, die gegen andere Identitätsgruppen Gefechte führen und sich darüber prügeln, wer beispielsweise dieses oder jenes Territorium bewohnen darf. Beispielsweise bei Facebook hier ein Beispiel, es gibt halt Holocaust-Leugnergruppen bei Facebook und es gibt auch gegen diese Holocaust-Leugnergruppen gerichtete Gruppen, die halt sagen, nee, das sind Antisemiten, das sind Holocaust-Leugner, die wollen wir hier nicht haben, die sollen hier bitte weggehen. Und das ist natürlich erstens so, man hat irgendwie zwei Geschichten, zwei Identitäten, zwei Narrationen, die gegeneinander gerichtet sind und die sich durchaus gegenseitig verdrängen wollen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Beispiel dafür, für identitätspolitische Kämpfe innerhalb einer Gruppenstruktur. Das heißt, wenn wir Facebook jetzt als eine große Kollektividentität denken würden, was zumindest insoweit geht, dass die Eigenschaft, die alle Facebook-Mitglieder verbindet, halt ist, dass sie alle ihre Identitäten nach den Facebook-Profilvorgaben strukturieren, dann haben wir durchaus trotzdem die Frage, wenn Facebook so eine Art Community bildet, gibt es ein bestimmtes Selbstverständnis dieser Community? Gibt es beispielsweise etwas wie ein Selbstverständnis wie das gehört hierher oder das gehört hier nicht hierher? Also Einfluss-Ausschluss-Kriterium, Regelwerk, das ist hier verboten, das ist hier erlaubt. Oder halt Facebook steht jetzt eher meinetwegen für freien Austausch oder Facebook steht jetzt eher für soziales Miteinander. Was ist jetzt eigentlich so der Kern der Message, auf die man sich einigen müsste, wenn man jetzt Facebook-Mitglied ist? Und da ist ganz spannend, dass es beispielsweise bei sowas durchaus so die Entspiegelung dieses Top-Down versus Bottom-Up identitätspolitischen Kampfes gibt. Das heißt, es gibt beispielsweise das Management von Facebook, das sagt im Fall der Holocaust-Leugnergruppen, finden wir jetzt auch nicht so toll. Andererseits finden wir freie Meinungsäußerung extrem toll. Und wenn wir dann zwischen diesen beiden Gütern abwägen, dann lassen wir lieber die Holocaust-Leugner halt drin, anstatt jetzt zu Beginn plötzlich politische Meinungen rauszufiltern, bloß weil sie uns vielleicht in dem Moment irgendwie gefährlich erscheinen. Denn freie Rede ist noch viel wichtiger politisch, als es halt irgendwie das Sicherstellen ist, dass irgendwie keine Leute offended werden. Und wir sagen das jetzt auch so aus unserer Gutherrenart, dass wir jetzt da oben stehen und wir sind schließlich diejenigen, die Facebook gegründet haben, die das Geld da reingesteckt haben und die das managen und deshalb müsst ihr da auch durchaus auf uns hören, wenn wir das sagen. Und Gegenmodell wäre halt jetzt Nutzer von Facebook, die sich zu Millionen zusammenfinden, um Facebook immer mal wieder von unten nach oben quasi eine Meinung mitzuteilen, womit sie unzufrieden sind in dem, was Facebook halt ausmacht. Also wo sie beispielsweise sagen, wir finden nicht, dass es zum Selbstverständnis von Facebook gehört, Holocaust-Leugner zuzulassen. Wir sind der Meinung, das gehört hier eben nicht hierher. Wir sind da auch der Meinung, dass freie Rede Grenzen hat. Und wir sind der Meinung, da solltet ihr mal eher auf uns hören, denn wir sind schließlich eigentlich dasjenige, was Facebook ausmacht. Wir die Nutzer, nicht ihr die Manager. Also das ist natürlich so ein identitätspolitischer Kampf. Was ist jetzt eigentlich dasjenige, was jetzt die Substanz ist dieser Community? Und wer bestimmt, was diese Substanz ist und welcher Teil dieser Substanz ein Mitrederecht hat. Wenn wir dann von diesem Gruppenidentitätsform weggehen und uns die Frage stellen, ob es auch identitätspolitische Kämpfe gibt um die Individualidentität, die vergleichbar wären mit dem, was wir vorhin so hatten, finden wir da auch bei Facebook gute Beispiele. Also beispielsweise dieser Kampf um Identitätsressourcen. Was kann ich als Individuum sein? Welche Eigenschaften kann ich mir auswählen? Welche Identitätsvorgaben, welche Identitätsressourcen? Das haben wir bei Facebook auch. Beispielsweise, wenn ich mein Profil gestalte, kann ich da ja vieles eingeben. Beispielsweise kann ich meine Religion angeben, meinen Berufsweg, meine Bildung, mein Geschlecht. Ich kann allerdings beispielsweise auch meinen Beziehungsstatus angeben. Und hier ist ein Beispiel. Facebook erlaubt durchaus bekanntermaßen verschiedene Arten von Beziehungsstatus, beispielsweise ledig, verheiratet, it's complicated, in einer offenen Beziehung. Allerdings erlaubt Facebook in jedem Fall entweder nur null oder halt einen Beziehungspartner anzugeben. Und es gibt halt Leute, die der Meinung sind, Monogamie ist auch nicht alles und deshalb sollte man auch durchaus fähig sein, mehrere Beziehungspartner zu haben und das dann auch durchaus in der Selbstrepräsentation, die ja die eigene Identität gegenüber den anderen Leuten anzeigt, auch unterzubringen. Und deshalb sollte es eigentlich möglich sein, bei Facebook mehr als einen Beziehungspartner auszuwählen. Und solche Leute führen dann natürlich so einen identitätspolitischen Kampf, indem sie halt bei Facebook eine Protestgruppe einrichten. Facebook sollte es mir erlauben, halt auf meinem Profil dieses und jenes einzustellen, also halt auch mehrere Beziehungspartner einzugeben und das, damit ich halt selber als Individuum durchaus das sein kann und was ich halt sein möchte. Es gibt andere Communities, die gehen dann eher auf solche Forderungen ein, also die erlauben dann halt eine etwas komplexere Identitätsbildung. Beispielsweise gibt es, also hier noch ein Beispiel, anderes Beispiel ist natürlich klassisch, ihr habt ja nur Männlein, Weiblein als Identitätsauswahl. Auch das reicht mir nicht aus, weil es natürlich auch sexuelle, geschlechtliche und so weiter Identitäten gibt, die über sowas hinausgehen. Aber jedenfalls für all solche Sachen, beispielsweise eine Community, die so etwas viel breiter löst, ist beispielsweise die Fetisch-Community FetLife. Hier eine Übersicht, welche Auswahlen man hat, um allein schon beim Sign-Up-Dialog die eigene geschlechtliche und sexuelle Identität anzugeben. Was natürlich bei der Webseite auch möglich ist, ist natürlich die Lösung. Man kann natürlich auch mehrere Beziehungspartner angeben. Aber jedenfalls, was wir hier auf alle Fälle sehen, hier ist sozusagen dieses Ich als Individuum über meine Profilgestaltung betreibe Identitätspolitik und möchte auch eine möglichst große Auswahl haben, was ich als Individuum sein kann, möchte also möglichst viele Identitätsressourcen und führe im Zweifelsfall halt auch einen Kampf darum, dass beispielsweise eine dieser Listen länger wird, weil da eine Auswahlmöglichkeit mir fehlt, die ich gerne haben würde, um mich halt als Individuum besser repräsentiert zu sehen. Das heißt, wir haben so eine Art, teilweise könnte man es fast schon Sport nennen, dass Leute auf ganz vielen Seiten im Netz sehr komplexe Profile sich bauen, dass sie halt auf vier verschiedenen Seiten, also durch das Beantworten von gigantischen Fragekatalogen oder Ähnlichem, versuchen, ihre eigene Persönlichkeit zu quantifizieren mit großer Detailgenauigkeit. Gleichzeitig gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten im Netz, auch relativ spielerisch mit der Bildung der eigenen Identität umzuspringen und deshalb beispielsweise das, was auch vorhin als identitätspolitische Forderungen im Kampf um Identitätsressourcen genannt wurde, einzufordern, nämlich möglichst viel durchprobieren zu können und dadurch eine größere Vielfalt an Erfahrung zu haben. Also beispielsweise, wie ist das denn, wenn man bisher immer nur ein Mann gewesen ist und jetzt mal als eine Frau in einen Chat geht, wie wird einem da begegnet und wie reagiert man darauf? Gewinnt man daran vielleicht irgendwie andere Verhaltensweisen, die man in bestimmten Situationen benutzen kann und die einem da vielleicht irgendwie weiterbringen oder die einem beispielsweise einen sensibleren Umgang mit der Restwelt erlauben? Und mit anderen Worten, wir haben da durchaus irgendwie so strukturell so einen Spiegel der identitätspolitischen Kämpfe, die auch in der alten Welt sozusagen stattgefunden haben. Insofern könnte man sagen, eigentlich verändert sich durch das Netz nicht viel. Ich glaube allerdings, dass das Netz durchaus einige große Unterschiede zu den politischen Formen, also den Formen des Aushandelns von Identitäten untereinander hat. Die sich unterscheiden von dieser alten Welt. Erstens etwas, was ich unter Macht dir doch deinen eigenen Fork zusammenfassen würde. Also beispielsweise, wenn man in der Wikipedia-Community irgendwie unzufrieden ist mit dem dortigen Selbstverständnis und dem dortigen Regelwerk, dann schlägt einem halt so etwas entgegen mit dem Argument, du kannst dir doch einfach die gesamte Wikipedia kopieren und dann halt dort die Regeln verändern und dann dort deine eigene Wikipedia hochziehen. Viel Spaß dabei, hoffentlich findest du genug Miteditoren, aber zumindest stehen wir dir nicht im Weg, dass du halt einfach einen Fork der Wikipedia anfertigst, eine Abzweigung. Oder halt, was ich finde, von ein bisschen sympathischer klingt, wähle die Demokratie, deren Entscheidung dir passt. Also wenn ich klassischerweise einer Gruppenidentität angehöre und das selbst wenn die noch so demokratisch ist, dann würde man von einem guten Demokraten trotzdem erwarten, dass er da zwar so seinen Input gibt und seine Meinung sagt, dass er allerdings, wenn dann einmal der Konsens gefunden ist, sich dem beugt, auch wenn dieser Konsens beispielsweise was erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist in dieser Demokratie, dem widerspricht, was er gerne so mit seiner Individualidentität leben würde, weil in dem Fall dann nämlich natürlich die Gruppenidentität über die Individualidentität gesetzt wird. Im Netz gibt es natürlich auch viele Communities, in denen demokratisch so etwas entschieden wird, wie was sind denn jetzt die Regeln, nach denen wir uns hier verhalten. Im Netz allerdings scheint es mir sehr viel eher der Fall zu sein, dass man dann halt einfach, wenn einem die Entscheidung nicht passt, halt weggeht und in eine andere Community geht, deren Entscheidung einem halt passt. Das heißt, man pickt sich so die Gruppenidentitäten heraus nach den Gruppenidentitäten, die am ehesten zu der Individualidentität passt, die man haben möchte. Das heißt, auf diese Weise kriegt man dann halt den Twist hin, sowohl eine Individualidentität zu sein, die irgendwie dem beispielsweise sich ein Identitätspotpourri zusammengelegt hat, was beispielsweise mit den eigenen Eigenarten, die man angeboren hat oder die man sich irgendwie ausleben möchte, irgendwie am ehesten entspricht und gleichzeitig irgendwie sozialen Rückhalt zu haben, zu wissen, dass man Teil einer Gruppe von zigtausenden oder Millionen ist, was ja dann gewisse Vorteile hat, weil man dann beispielsweise politisch in bestimmten Zusammenhängen mächtiger auftreten kann. Aber wie ist das denn möglich, dass das so im Netz, dass da so diese Quadratur des Kreises geschieht? Erstens Reisefreiheit, also vergleichen wir das mal mit der alten Situation. Ich kann natürlich irgendwie einem Afrikaner, der in Simbabwe beispielsweise lebt, wo es ja nicht unbedingt jetzt, was ja nicht unbedingt so das beste Land ist, um dort zu leben, dem könnte ich ja jetzt sagen, ja, bist ja selber schuld, dass du da unten in Simbabwe lebst und irgendwie dort als Afrikaner lebst. Wir in Europa, uns geht es ja viel besser. Warum bist du nicht einfach Europäer? Das ist natürlich für den nicht so einfach, denn erstens müsste er einige tausend Euro hinlegen, um überhaupt nach Europa zu gelangen und dann würden wir ihn dort auch nicht reinlassen. Das heißt, wir erlauben ja es durchaus nicht in der alten Welt, dass man sich einfach beispielsweise mit einem Fingerschnipsen in den Staat versetzt und die Staatsbürgerschaft bekommt, die jetzt vielleicht am ehesten einem passt, wenn jetzt irgendwie der Staat, in dem man gerade lebt, als Identitätsvorgabe nicht so gefällt. Mir scheint, dass Communities im Netz erstens sehr viel liberaler sind, darin Leute aufzunehmen und zweitens ist das Eintreten in eine neue Community immer nur einige Mausklicks weit entfernt und kostet einen also auch nicht so viel Arbeit. Zweitens, dass man im Netz auch sehr viel schadenloser durchaus in mehreren Gruppenidentitäten gleichzeitig Mitglied sein kann, ohne dass da eine große Exklusivität verlangt werden würde. Das heißt beispielsweise, ich kann natürlich in Facebook sein, man muss ja in Facebook sein, insofern hat Facebook auch einen gewissen Druck auf mich, denn sonst werde ich ja nicht zu Partys eingeladen. Sonst fragt mich irgendwie jemand beim Vorstellungsgespräch, warum haben Sie denn keinen Facebook-Account, haben Sie was zu verbergen und so weiter. Das heißt, es gibt da durchaus irgendwie so einen Grund, bei Facebook zu sein, selbst wenn Facebook es mir nicht erlaubt, beispielsweise eine geschlechtliche oder eine sexuelle Identität anzugeben, die dem entspricht, was ich eigentlich gerne hätte. Aber das Tolle ist, ich kann ja durchaus Mitglied sein bei Facebook und bei FetLife und dann halt bei FetLife den Teil meiner Identität ausleben und dort das für mich reinholen, was mir gefällt und bei Facebook das reinholen, wofür ich Facebook brauche. Und das erlaubt mir, denke ich, durchaus eine größere identitäre Freiheit, die durchaus das Beste aus beiden Welten hat. Das heißt sowohl eine sehr individuelle Identität und gleichzeitig halt eine Gruppenidentität mit all dem sozialen Eingebundensein, was für viele Leute ja auch sehr wichtig ist. Frage ist jetzt natürlich, bringt das irgendwas? Hat das irgendwie große Auswirkungen auf die alte Welt? Man könnte ja sagen, ja, ist ja schön im Netz, aber irgendwie bin ich ja doch hier irgendwie so ein Fleischwesen und ich bin ja irgendwie deutscher Staatsbürger und ich bin Untertan von Naturgesetzen, dem, was irgendwie das Grundgesetz sagt und so weiter. Und insofern habe ich ja leider trotzdem nur irgendwie in dieser Spielwelt Digitalität irgendwie diese Freiheit. Wäre sicher ein legitimer Einwurf. Ich würde allerdings diesen Einwurf ein bisschen entkräften. Erstens, indem ich einwende, die Infrastrukturen unserer Selbsterfindung sind tatsächlich natürlich die Räume, in denen wir uns sozial bewegen und sind insofern beispielsweise sowas wie Facebook. Wir verbringen ja, also die Zahl der Menschen, die bei Facebook sind und die dort wirklich auch einen großen Teil, also einen vielleicht nicht übergroßen Teil, aber doch einen beträchtlichen Teil auch ihres Soziallebens darüber ausleben, die werden natürlich ihre Identitätsprägung durchaus auch durch die Vorgaben erfahren, die in Facebook gibt, weil das nun mal das ist, worüber eigentlich ihr soziales Ich sich definiert. Und gleichzeitig ist, würde ich sagen, das, was wir irgendwie dieser realen Welt zuordnen, was beispielsweise in meinem Ausweis steht, was meine Staatsangehörigkeit ist und so weiter, ist ja eigentlich auch nicht unbedingt immer an die, an die Realität der physischen Welt gekoppelt. Also was in meinem Ausweis steht an Religionszugehörigkeit oder an Staatsangehörigkeit, ist ja auch erstmal nur Text. Text natürlich, dem wir eine große Macht zuweisen. Allerdings, wenn es erstmal nur Text ist, könnte man ja natürlich genauso gut sagen, wir weisen jetzt irgendwie Facebook diese Macht zu. Und das Interessante ist, dass beispielsweise im Fall von Facebook in Australien und in Neuseeland es jetzt beispielsweise Gerichtsurteile gab, dass Gerichtsbescheide durchaus via Facebook zugestellt werden dürfen und dann auch rechtsgültig sind, was zur Folge hat, dass ich natürlich dann eine reale Macht auch durch so etwas wie Facebook erfahre. Der letzte Abschnitt, Identitätspolitik Armageddon. Dieses Bild hier hat mich dazu inspiriert, von einem Kollaps politischer Verrechenbarkeit zu sprechen, der uns erwartet durch Trends, die ich glaube im Internet zu erkennen. Das heißt, wir sehen hier Bild Anonymous versus Scientology. Ich denke mal, im Raum haben einige diesen Kampf mitbekommen. Hintergrund, Gebäude der Kirche von Scientology. Vordergrund, jemand, der dagegen protestiert. Das Interessante ist, dass hier, glaube ich, so eine politische Verrechenbarkeit zwischen diesen verschiedenen Akteuren schwerfällt. Das heißt, die Kirche von Scientology selbst ist schon mal ein schwabbeliges Gebilde. Niemand kann sich so recht darauf einigen, ob das Ding nun eine Kirche ist oder eine Firma, die Geld scheffeln möchte. Und wenn es eine Kirche ist, ist es eher ein gefährlicher Kult oder ist es eine legitime Religion und gibt es da überhaupt einen Unterschied? Gleichzeitig haben wir da vorne einen Demonstranten, der offenbar ein menschliches Wesen ist, der sich aber von einer bürgerlichen Identität abgrenzt, indem er eine Maske trägt, die für die Kollektiv-Internet-Identität Anonymous steht und auch deren Flagge trägt. Gleichzeitig allerdings Rückbezug übt auf die amerikanische Flagge, die er auch trägt, wo dann unklar ist, stellt er damit eigentlich wieder seine bürgerliche Identität eben als Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika her, der was gegen Scientology hat und beispielsweise keine Steuererlässe für Scientology zulassen möchte, weil ihm das auf der Tasche läge? Oder ist das jemand, der beispielsweise eher so abstrakt auf die Freiheitswerte der amerikanischen Flagge Bezug nimmt? Und was ich damit sagen möchte, das sind alles so schwabbelige Sachen, wo unklar ist, was eigentlich welche Identitätsform hat, wird es beispielsweise, werde ich gleich im nächsten Slide erläutern. Und das führt dann halt zu einem Kollaps politischer Verrechenbarkeit im folgenden Sinne. Das heißt, früher hatte ich klare Formen für die Akteure in politischen Auseinandersetzungen. Gruppe versus Gruppe als Identitätsträger, oben versus unten, Individuum versus Kollektiv. Und das löst sich jetzt halt so auf in Schwabbelbegriffe. Das heißt so amorphe Netzwolke. Ich weiß nicht so genau, wer ist beispielsweise Teil dieses Netzkollektivs Anonymous. Mal gehört man dazu, mal gehört man nicht. Mal ist man Teil oder mal ist man nicht. Man weiß aber nicht so ganz, zielt da jemand jetzt auf ein Individuum ab? Zielt da jetzt jemand auf eine Gruppe ab, auf eine bestimmte Idee? Ist das jetzt alles nur Getrolle und nur zum Spaß oder ist das ernst gemeint? Steht da beispielsweise eine echte Drohung dahinter oder steht hinter der Drohung jemand, der ernsthaft Schaden anrichten könnte oder nur irgendwie jemand, der ein bisschen scherzt oder gar nur ein Algorithmus. Anderes Beispielbild dafür, diese Anklageschrift, da verklagen halt juristisch klargreifbare Identitäten eine vage Wolke aus Webseiten und deren nicht näher quantifizierbare Benutzerschaft. John Doe steht halt in dem Fall für, wir wissen nicht, wer das ist, und 1 bis 1000 steht für, wir wissen nicht, wie viele das sind. Das heißt, wir haben Greifbarkeitsprobleme. Wir wissen nicht mehr, wem wir Identitäten zuordnen können, welche Form Identitäten haben, wie viel Wucht hinter Identitäten steckt. Grund dafür ist der Zerfall identitärer Geschlossenheit, der sich in sowas beispielsweise darstellt. Das heißt, oben links ein Screenshot von meinem Twitter-Account plomlompom. Alles, was ich da schreibe, würde man sagen, ist mir zuzurechnen. Oben rechts der Screenshot von einem Twitter-Account plomlombot, der nicht von mir betrieben wird. Das ist ein Bot, der remixt einfach das, was ich sage und bastelt daraus neue Bemerkungen. Und das Problem ist jetzt natürlich, wenn der beispielsweise was sagt, schiebt man dann mir die Schuld zu oder schiebt man dann irgendwie dem Autor des Bots die Schuld zu oder schiebt man dann irgendwie dem Leser die Schuld zu, der das so interpretiert, als wäre das ein Angriff. Das heißt, wir haben durch einen Kollaps des Menschenbilds einen Kollaps der Verantwortungsstruktur. Stattdessen haben wir sich verselbstständigenden Text, der irgendwie trotzdem sozialen Schaden anrichten kann, weil ja beispielsweise, was dieser Plomlombot twittert, real zur Verbreitung von Gerüchten, Beleidigungen, Feuerschreien in einem überfüllten Theater und so weiter führen könnte. Und dagegen gibt es natürlich, das ist natürlich etwas, was die Gesellschaft nicht mag, weil dann hat man natürlich Probleme, weil wie soll man die Sachen greifen, die einem vielleicht als Gefahr entstehen? Möglichkeit dagegen ist irgendwie erstens sicherzustellen, dass dieser Text, der im Internet irgendwie Wirkung zeigt, nur von Menschen, die klar identifiziert werden, getippt werden kann. Das heißt erstens Captchas, wir wollen keine Spambots haben, sondern wir stellen sicher, dass alles, was Text generiert in einem Social Network beispielsweise, ein menschliches Wesen ist. Zweitens irgendwie eine E-Mail-Adresse, Account. Das heißt, dass ich nicht über eine E-Mail-Adresse mehrere Accounts generieren kann, weil es irgendwie diese dubiose Gleichung gibt, dass irgendwie ein Mensch, der nur eine persönliche Identität hat und deshalb auch nur einen Account bleibt, braucht. Und drittens, sowas wie bei Facebook, wir erlauben nur bürgerliche Namen. Leute, die irgendwie mit Mr. Stief sich anmelden oder wie MS Pro als MS Pro Dings, die sind offenbar fake und dein Account wird gelöscht. Das führt dann dazu, dass Facebook lieber halt als legitime Identifikationsstruktur stehen möchte und quasi als Ausweisersatz im Internet dient. Das führt dann halt auch dazu, dass Facebook dann auch durchaus so akzeptiert wird als etwas, was reale bürgerliche individuelle Identitäten verfaltet, eben dadurch, dass da beispielsweise Gerichtsbeschlüsse zugestellt werden können. Und andere Beispiele dafür ist beispielsweise dieser Schrecken vor offenen WLANs. Oh mein Gott, wenn wir eine IP nicht mehr einer Person zuordnen können, dann ist ja alles verloren. Und Vorratsdatenspeicherung, wir müssen unbedingt alles kontrollieren. Wir müssen wissen, was hinter jeder Äußerung, jedem Webseitenklick und so weiter steht. Das muss alles zurückführbar sein können auf einen Bürger, den wir juristisch fassen können. Gegenentwurf wäre, dass wir versuchen, diese sich verselbstständigenden Textprozesse an sich irgendwie zu neuen Individuen zusammenzufassen, die irgendwie, die wir greifen können. Bürgerrecht für Clippy in dem Fall. Das Problem ist, dass das Ding wahrscheinlich dann die Bürgerrechte ausnutzen würde, allerdings nicht die Pflichten sich aufbinden lassen würde, denn das sind diese verselbstständigenden Textprozesse sind natürlich alle extrem flüchtig umgebunden und sich immer wieder neu verselbstständigend und entziehen sich damit natürlich jedem Nadelöhr, durch das man sie drücken mag. Gegenentwurf wäre, denke ich, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass wir da keine individuellen Identitäten haben, die sozial irgendwas durcheinander bringen, sondern dass das halt durchaus Informationen sind, die man anders angehen muss, als man beispielsweise Menschen angeht. Wir haben ja ganz viele im Internet Weisen entwickelt, wie wir Informationen managen, verwalten, knapp halten, ungefährlich machen oder so, Moderationssysteme, SEO, PageRank und so weiter. Das sind alles Sachen, wie wir mit Informationen umspringen, nicht so sehr Sachen, wie wir mit Menschen umspringen. Das heißt, wir lösen uns eigentlich von diesem Modell, dass wir irgendwie eine Menschengesellschaft haben, wo politische Auseinandersetzungen zwischen Menschen stattfinden, sondern stattdessen haben wir halt eine Gesellschaft der Informationen, was natürlich ein absurdes Konstrukt ist, weil Informationen sich eben nicht wie der kleinste Einheit einer Gesellschaft auf individuelle Handlungsträger reduzieren lassen. Das heißt, wir müssen eigentlich diese Plural ausschalten. Das führt auch dazu, dass der Gesellschaftsbegriff an sich kollabiert, also haben wir nur noch Informationen. Und das bedeutet dann, wir haben irgendwie ein neues Geblubber von Prozessen, die wir irgendwie, die für unser Leben wichtig sind, die wir allerdings nicht mit den klassischen gesellschaftlich-politischen Begriffen und Handlungsweisen gemanagt kriegen. Das heißt, wir haben so eine Art neue Ursuppe, die neue Regeln erfordert und das heißt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Danke. Also offenbar dürfen trotzdem noch Fragen gestellt werden, auch wenn ich die Zeit leicht übertrieben habe, aber dann nehme ich jetzt einfach Fragen an.
Ein, zwei Fragen oder so.
Hallo, ich hätte noch mal einen ähnlichen Einwand wie eben bei MS Pro. Ist das jetzt wirklich das tolle Neue? Weil was du eben geschildert hast mit Facebook und so weiter, sind doch eher graduelle Entwicklungen. Indem du den Nationalstaat mit Facebook gegenübergestellt hast, hast du natürlich sehr schön einen Kontrast hergestellt, aber der hat so auch früher nicht existiert. Ich konnte auch früher Reisefreiheit in eine andere Kneipe gehen, einen anderen Sportverein aufsuchen, ein anderes soziales Umfeld ausleben. Beziehungsweise es gab auch die Chaostage vor Facebook, wo man natürlich versucht hat, als Gruppe sich den Verantwortlichkeiten beziehungsweise den Mechanismen zu entziehen. Ist es wirklich ein Umsturz oder ist es nur ein gradueller Wandel?
Gradueller Wandel. Also das ist auch mehr so ein, ich versuche so einen Trend zu erfassen und zu überlegen, wie könnte der ausgehen. Insofern natürlich hat es auch schon Vorformen gegeben. Ich glaube allerdings, dass im Netz das jetzt halt schon teilweise sehr besonders prachtvolle Formen annimmt, mit denen man entzieht sich irgendwie der Greifbarkeit als als menschliches Individuum und ist halt nur noch anonymous und ist halt irgendwie mehr ein Informationsbrocken oder ein Meme, was sich ungebunden durchs Netz verbreitet und dann dort Faden anrichtet.
Ja, dann hat wohl keiner mehr Fragen. Dann Dankeschön und jeder kann dich natürlich auch im Netz ansprechen, bist ja überall erreichbar.
Genau, als Plomlompom.
Genau, dann Dankeschön. Keine Fragen, komisch. Sonst waren immer noch Pausenfragen.